Es hat sich in den letzten ein, zwei Jahren eine ziemlich dramatische Situation entwickelt, weil nämlich in den USA eine Entwicklung da ist, dass Macht und Theologie und Evangelium aufs engste miteinander verquickt werden.
Which brings us to the Dominion Mandate. Mandate means an authoritative order or command. Dominion has to do with control, with authority and subduing. In other words, it's talking about transforming society.
Und dann kam eine neue Entwicklung hinzu in den 90ern, die sogenannte Spiritual Warfare Bewegung. Und da ist die Idee, dass alle menschlichen Institutionen, sei es Städte, sei es Nationen, sei es Organisationen, geistlich beherrscht werden. Im Normalfall von Dämonen.
It trains you to reign. You can have authority, but you gotta manifest the power. And all of a sudden I commanded that demon out of him. That's resisting the devil.
Dieser Auftrag, dieses Herrschaftsmandat ist durch den Fall, den Sündenfall verloren gegangen, wird aber in der Ekklesia, in der Kirche Jesu Christi wiederhergestellt.
Jesus came to establish more than a religion. He came to inaugurate a government. Let us be your body at work, the legislative arm to advance the kingdom of God.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feinhörig, dem Podcast für Glaube, Gemeinschaft und Gesellschaft. Evangelikale in den USA polarisieren. In Deutschland sind sie für Trump-Unterstützung und illiberales Denken berüchtigt, inspirieren aber auch viele Gemeinden mit ihrer eingängigen Verkündigung und Lobpreismusik. Zwischen verschiedenen Gruppierungen und ihren Zielen wird selten differenziert. In dieser Folge wollen wir neuere Entwicklungen innerhalb des US-evangelikalen Spektrums in den Blick nehmen. Wir sind Jeppe Rasmussen und
Silas Wolfsberger. Um nicht auf unsere mäßige Expertise begrenzt zu bleiben, sind wir nach Fürth bei Nürnberg gefahren, um mit dem evangelischen Theologen Manfred Schmidt zu sprechen. Er beobachtet die Entwicklung in den USA und ihre wachsende Nähe zur Politik schon lange. Und ihn haben wir auch gefragt, welche Auswirkungen die vielfach unterstellte inhaltliche Nähe und Vernetzung von christlichen Organisationen in Deutschland mit den USA für uns haben.
Wir haben diese Folge in zwei Abschnitte aufgeteilt. Zuerst schauen wir uns genau an, was hinter den politischen Bestrebungen von Christen in den USA steckt, die dem MAGA-Lager nahestehen. Im zweiten Teil betrachten wir dann, was hinter der immer häufiger erhobenen Unterstellung steckt, dass Organisationen wie die Evangelische Allianz in Deutschland oder die Gebetshausbewegung mit diesen Gruppierungen gemeinsame Sache machen.
Beginnen wir also mit der Entstehungsgeschichte dieser Bewegung in den USA.
Also es gibt in den USA einen inzwischen weit verbreiteten Christian Nationalism, christlichen Nationalismus. Das ist ein Sammelsurium. Begriff für alle möglichen Gruppen, die unter Umständen gar nicht christlich sind, aber Christentum als Teil der eigenen Kultur begreifen. Aber dann gibt es innerhalb dieser Bewegung eine hochdynamische Gruppierung. Ich nenne die apostolisch-prophetische Bewegung, weil das die entscheidenden Merkmale sind, die nicht aus kultureller Perspektive, sondern aus geistlicher Perspektive sagen, wir haben prophetisch erkannt, dass Donald Trump, also auf den haben sie sich schon 2015 fokussiert, der Mann Gottes ist für diese Zeit, um diesen linksliberalen Zeitgeist, der die gesamte Gesellschaft prägt und entchristlicht, um das zu stoppen.
Ein gemeinsames Merkmal dieser apostolisch-prophetischen Bewegung ist, dass sie
extrem stark über Netzwerke funktionieren. Das heißt nicht über feste Organisationen, obwohl die einzelnen Gruppen durchaus Organisationen haben können. Das heißt, Netzwerke, sie sind hochfluide, sie bringen sich gegenseitig ins Spiel, sie kooperieren, man lässt jedes Netzwerk und jeden der Führer dieser Netzwerke theologisch stehen, selbst wenn man etwas anders sieht, aber gemeinsam ist sozusagen diese Ausrichtung auf die gesellschaftspolitische Veränderung von oben herab. Die Entwicklung dieser Bewegung beginnt in den 50er oder 60er Jahren schon. Ich fange mit den 60ern an, weil da gab es diese großen geistlichen Aufbrüche, also die charismatische Erneuerung in den traditionellen Konfessionen, Denominationen und dann die Jesus People quasi außerhalb, die wilde Hippie-Jugend der 60er Jahre erreicht hat. In diesen Aufbrüchen hat man prophetisches Reden neu erlebt. Und zwar sehr bewegend. Das war alles im Prinzip auf persönlicher Ebene, sodass Menschen von prophetisch begabten Leuten Worte kamen, die ihr Leben nachhaltig verändert haben. Und zwar im Hinblick auf Jesus-Nachfolge, Jesus zu lieben, ihr Leben in Ordnung zu bringen, einen Platz zu finden in der Gemeinde, einen Platz zu finden in der Welt. Da kommt diese prophetische Schiene zum ersten Mal wieder richtig in den Fokus. Und dann gab es eine Church-Growth-Bewegung von einem Mann namens Peter Wagner. Peter Wagner war so ein Multiplikator, Eklektiker, der alles zusammengeholt hat, was aus seiner Sicht hilft, dass die Gemeinde wächst. Und er ist darauf aufmerksam geworden, dass sozusagen diese charismatischen Gruppen, die auch prophetisch unterwegs sind, dass die sehr, sehr stark wachsen. Also hat er sie hofiert und integriert. Und er hat dann auch noch einen zweiten Mann entdeckt, nämlich den John Wimber von Vineyard in Kalifornien, der damals begonnen hatte, ebenfalls das ganze Thema Zeichen und Wunder zu entdecken im Hinsicht auf Evangelisation. Also er hat von Power Evangelism gesprochen, hat es aber sehr verantwortlich gehandhabt. Also seine Stärke waren Lehre, war Systematik, war präzise und gute Anleitung. Und das war spektakulär, was da passiert ist. Auch ihn hat Peter Wagner dann hereingeholt und über diese Kombination ist John Wimber weltweit bekannt geworden, war auch in Deutschland. Auch in Deutschland gibt es ja Vineyard-Gemeinden. Das war so eine zweite Stufe, die Verknüpfung mit Wunder und Zeichen, Power, aber eben in einem streng begrenzten Sinne. Jesus handelt auch heute und wir können dem Raum geben. Zu John Wimber muss man noch eins sagen. Soweit ich das sehe, war er zumindest bei uns einer der Ersten, der im großen Stil diese Theologie des Reiches Gottes gebracht hat. Reich Gottes ist mehr als eine Kirche, mehr als eine Denomination, mehr als die Gemeinde von Ort. Es ist sozusagen die Idee, dass wir diese, unsere Welt, positiv im Sinne der Maßstäbe des Evangeliums verändern können, im Sinne Jesu verändern können. Bei John Wimber, wie auch bei anderen, die das ähnlich aufgegriffen hatten in Deutschland, war aber die Bewegung immer klar, es ist eine Basisbewegung, die über veränderte Menschen Einfluss nimmt. Und dann kam eine neue Entwicklung hinzu in den 90ern, die sogenannte Spiritual Warfare Bewegung. Und auch die hat Peter Wagner wieder sehr stark aufgenommen, weil er auch da entdeckt hat, da wo das praktiziert wird, wachsen die Gemeinden unglaublich. Und die Idee dahinter war, da steht eine Frau, Cindy Jacobs, eine sehr bekannte Prophetin, die auch öfters in Deutschland war, auch für Deutschland prophezeit hat. Und da ist die Idee, dass alle Institutionen, menschliche Institutionen, sei es Städte, sei es Nationen, sei es Organisationen, geistlich beherrscht werden. Im Normalfall von Dämonen. Also nicht den Feld-, Wald- und Wiesendämonen, sondern den Mächten und Gewalten in den Himmelshöhen. Nach ihrer Sicht ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu, diese Mächte hinauszuwerfen. Also sozusagen Exorzismus auf der Metaebene, auf der Himmelsebene. Und wenn sie hinausgeworfen sind, dann dafür zu sorgen, sei es durch Gebet oder auch durch Platzierung von Entscheidungsträgern, dass Christen oder zumindest Menschen mit christlichen Werten an die Spitze dieser Institutionen, Organisationen, Städte, Nationen und so weiter kommen. Der Ausgangspunkt war ein rein spiritueller. Da war noch nicht das Thema politische Macht das Zentrale, sondern das Zentrale war zunächst, also ich versuche es jetzt mal im Sinne von Cindy Jacobs wiederzugeben, dieses Staunen darüber, welche Vollmacht die Gemeinde Jesu hat. Und wenn sie in Einheit handelt, das ist ein wichtiges Stichwort, dann ist sie in der Lage, diese Mächte sozusagen zu entmachten.
Da gibt es dann das wichtige Stichwort Seven Mountains Mandate.
Nach der Cindy Jacobs und diesem Spiritual Warfare kam als nächste theologische Station dieser Gedanke Seven Mountains Mandate, etwa um das Jahr 2000 entwickelt von einem selbsternannten Propheten namens Lance Warnow. Er übernimmt da etwas Älteres, was schon Lauren Cunningham und Bill Bright in den 70er Jahren ausgearbeitet haben, wo die nämlich gesagt haben, für moderne Gesellschaften gibt es etwa 7 zentrale Bereiche, die eine Gesellschaft prägen. Und wenn Christen in diesen Gesellschaftsbereichen sich engagieren, damals durchaus in einem dienenden Sinn, Servanthood und Servant Leadership waren damals die großen Stichworte, dann kann es Christen gelingen, eine Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Das hat Lance Warnow gehört von Lauren Cunningham persönlich, hat das dann aber umgedreht und hat es mit der Offenbarung verknüpft, wo das antichristliche Tier sieben Köpfe hat, die zugleich mit sieben Bergen identifiziert werden. Und er sagt, es gibt diese sieben Gesellschaftsbereiche, sie sind dämonisch besetzt, das ist also dieses Spiritual Warfare-Erbe, und wir können die befreien, Spiritual Warfare, und dann aber müssen Christen oder Menschen, die Werte des Reiches Gottes vertreten, es können durchaus auch nicht Christen sein, es kann sogar jemand wie Donald Trump sein, Hauptsache, sie vertreten die Werte des Reiches Gottes, an die Spitze kommen und von oben herab, und das ist der Unterschied zur ursprünglichen Idee, die Gesellschaft per Machtmittel umbauen. Das ist der Seven Mountains Mandate, sieben zentrale Bereiche. Es fängt bei der Familie an, geht über Bildung, Regierung, Medien, Unterhaltung und die Wirtschaft. Religion natürlich als eigener Bereich auch. Sie haben da ein bisschen Schwierigkeiten, als das Konzept weiter durchdacht wurde, wo ordnen wir klassische Bereiche ein, wie Wissenschaft, so, das hat man dann zum Business geschlagen und Technik auch. Damit die Siebenzahl bleibt, weil es ja diese sieben Berge sein müssen, damit die Offenbarung auch noch klappt.
Wie verläuft der Weg eines Christen in diese Kreise hinein? Was ist daran anziehend?
Auf der geistlichen Ebene gibt es eben diese apostolisch-prophetische Bewegung, die nicht mehr klassisch nach Konfessionsmuster oder Denominationsmuster funktioniert, sondern wo herausragende Persönlichkeiten, eben dann Apostel oder Propheten, eine Zahl von Followern sammeln, die beeindruckt sind von ihrer geistlichen Botschaft, von ihrer spirituellen Kompetenz, die vielleicht, wenn sie Pastoren sind, von diesen Leuten oft Hilfe erlebt haben in der Praxis, in der täglichen Gemeindearbeit, die erlebt haben, wenn sie die Ratschläge dieser Personen befolgen, wachsen die Gemeinden. Und so ist dann Glaubwürdigkeitsfeld entstanden, das diese Leute haben. Hinzu kommt, dass sie sehr relational sind. Also es geht nicht um Theologie primär, es geht auch nicht um Definitionen oder Strukturen, sondern es geht darum, Menschen wahrzunehmen und zu unterstützen. Und umgekehrt als Apostel, als führende Person, unterstützt zu werden auf dieser relationalen Ebene. Und so kommen diese Netzwerke zustande.
Welche Methoden werden da genutzt, um dieses beeindruckende Wachstum zu erzeugen?
Also es läuft einmal über Gemeinden, aber inzwischen ist sicher die medialen Möglichkeiten die dominanten Formen der Vermittlung. Dass jeder quasi seine Konferenzen posten kann, jeder sie wahrnehmen kann. Und wenn du da eine Konferenz mit 10.000, 20.000 Leuten siehst, die einerseits Gott anbeten und andererseits der Botschaft eines Apostels oder Propheten mit der gleichen Hingabe lauschen, zieht dich das hinein. Und dann natürlich kannst du über Messenger-Dienste und andere Kanäle sofort direkt mit jedem an der Basis kommunizieren. Das sind also auch Möglichkeiten, die es vor 30 Jahren noch so noch gar nicht gab und die die Dynamik gewaltig verändern. Und inzwischen ist es so, dass viele Christen eine Parallelkirche zur örtlichen Kirche haben, nämlich die Kirche im Netz, die digitale Kirche.
Das war jetzt viel Input am Stück. Fassen wir nochmal kurz zusammen.
Die apostolisch-prophetische Bewegung ist eben keine klassische konfessionelle Gruppierung, sondern eine fluide Netzwerkstruktur. Mitreißende Akteure unterstützen sich gegenseitig beim großen Ziel Gemeindewachstum. Die theologische Debatte spielt dabei so gut wie keine Rolle mehr. Von der charismatischen Erneuerung haben sie prophetisches Reden als zentrales Element übernommen und es in ein politisches Instrument umgewandelt. Die Ursprünge der apostolisch-prophetischen Bewegung nehmen Anleihen bei Männern, die einfach geglaubt haben, dass die Maßstäbe Jesu und das Evangelium die Kraft besitzen, Menschen zu verändern. Soweit so unproblematisch.
Diese Ursprungskonzepte wurden in den Jahrzehnten danach aber verändert. Durch Akteure wie Cindy Jacobs kam die Dimension der geistlichen Kriegsführung dazu. Da geht es eben nicht um die Veränderung von Menschen, sondern um institutionelle Geisteraustreibung. Dafür braucht es politischen Einfluss. Okay, aber die Frage bleibt, wie kommt so eine Bewegung ausgerechnet auf Donald Trump?
Das hat damit zu tun, dass die Evangelikalen in den USA eine schleichende Entmachtung erlebt haben. Noch in den 80ern, 90ern waren sie eine Moral Majority, eine moralische Mehrheit, die sozusagen gegen die andersartigen Zeittrends immer auch aufgestanden sind. Aber inzwischen sind sie bestenfalls eine Moral Minority. Die Kirchen Zugehörigkeitszahlen nehmen rapide ab für amerikanische Verhältnisse. Viele Leute verlassen die Kirchen, sehen sich als agnostisch oder nicht religiös. Das ist sozusagen die eine Seite, das wird theologisch natürlich als feindlich, als Wirken satanischer Mächte gewertet. Und dann steigt dieser Frust, dass inzwischen eine linksliberal ist falsch, es ist nämlich nicht liberal, vielleicht linksautoritär, zumindest wird es von den Evangelikalen so erlebt, eine linksautoritäre Zeitströmung, die die Schaltstellen in der Gesellschaft bis hinunter zu den Universitäten übernommen hat und die christlichen Positionen keinen Raum mehr gibt, die sie nicht nur verächtlich macht, sondern politisch ächtet. Und dieser Druck, da kommen dann auch diese ganzen Verfolgungserzählungen auf, die natürlich weltweit gesehen banal sind, aber für das Gefühl von Menschen, die sich als Christen jahrzehntelang in der Mehrheit gefühlt haben, dramatisch sind. Und dann mal die Frage, gibt es irgendetwas, was das stoppen kann? Und als dann Trump kam, der nun nach allem, was sein Lebensstil ist, alles andere als ein Christ ist, als der aber diese Positionen übernommen hat, der Christen, hat man gesagt, okay, die einen haben ihn gleich für einen gottgesandten Menschen gehalten, die anderen haben gesagt, naja, er ist kein Christ, aber er ist vielleicht sowas wie der Kyros, der persische König, der damals die gefangenen Juden aus der Gefangenschaft entlassen hat. Und andere sehen ihn vielleicht nur als eine spirituelle Abrissbirne, der das Feld mal räumt und danach könnte man wieder aufbauen. Also das ist eine Mischung von Motivationen. Aber das zusammen hat irgendwie diesen Trump-Unterstützungsdynamik ergeben in christlichen Kreisen.
Du hast schon angerissen, dass die theologische Debatte nicht im Fokus der Netzwerkstrukturen in der apostolisch-prophetischen Bewegung steht. Trotzdem muss die politische Nähe zu einer politischen Bewegung wie der von Trump ja inhaltlich gerechtfertigt werden. Wie wird das biblisch begründet?
Meiner Beobachtung nach ziehen sie ihre politische Theologie hauptsächlich aus dem Alten Testament, unter Umgehung dessen, was das Neue Testament neu macht. Man nimmt das Gesellschaftsmodell aus dem Alten Testament, das dafür Israel sozusagen propagiert wird. Und man sagt, und das gehört über diese Kreise hinaus zu einer Art Gründungsmythos für weite Teile der amerikanischen Christenheit, Amerika ist als christliche Nation gegründet worden. Als Alternativprojekt zu den verkommenen Gesellschaften der alten Welt, die feudalistisch waren, hierarchisch waren, wo eine Staatskirche alles kontrolliert hat und Andersglaubende verfolgt hat. Das ist das Land der Freiheit und christlicherseits das Land, wo ich eine Gesellschaft nach dem Muster Gottes aufbauen kann.
Eine Gesellschaft nach dem Muster Gottes. Erst einmal hört sich dieser Gedanke für mich gar nicht so falsch an. Aber es klingt doch ein bisschen danach, dass für diese Bewegungen der Zweck die Mittel heiligt. Ist man mit so einem Denken, orientiert an dem, was man selbst für wahr hält, nicht sehr schnell bei der Einschränkung der Meinungsfreiheit für Andersdenkende?
Genau, und zwar unter diesem Aspekt, die Wahrheit Gottes gilt für alle Menschen. Und das heißt, wenn wir eine Gesellschaft gestalten, auch wenn es da Gruppen gibt, die das anders sehen im Sinne Gottes, dann tut das allen gut, auch wenn sie es nicht sehen. Es ist fast wie früher in der Antike, wo ja theologisch zum Teil ähnlich argumentiert worden ist.
Mündet das, vielleicht etwas zugespitzt, nicht im Versuch, einen christlichen Gottesstaat zu errichten?
Im Endeffekt ja. Im Endeffekt ja. Also da gibt es sicher Schattierungen, radikalere, weniger radikale Leute. Also wir müssen uns auch hüten, es alles in einen Topf zu werfen. Aber die dynamischen Gruppierungen, die in dieser apostolisch-prophetischen Bewegung drin sind, sind da sehr stark in diese Richtung unterwegs. Aber wie gesagt, dazu kommt diese politische Überzeugung, die nicht nur für Christen gilt, dass Amerika ein besonderes Projekt ist in der Weltgeschichte. Das ist genauso säkular, auch bei den Aufklärungsvätern der USA ist dieses Ideal da. Und beide verwenden das gleiche biblische Bild, nämlich die Stadt auf dem Berge, die leuchtet und attraktiv ist für die Welt.
Um politischen Einfluss zu gewinnen, braucht man eine politische Strategie.
Die Mobilisierung der Anhänger geschieht auf verschiedenen Ebenen. Es geschieht auf der lokalen Ebene, wo viele Bürgergruppen aktiv sind, etwa in den Schulen, wo zunehmend sozusagen säkulare, nicht christliche Literatur zensiert werden soll und teilweise das auch erfolgreich geschieht. Es geschieht in Nachbarschaftskomitees. Also da ist eine bewusste Mobilisierung, die strategisch angegangen wird. Und dann gibt es natürlich auf der Ebene der Bundesstaaten genau das Gleiche. Hier jetzt dann eben den Einfluss auf die Wahlen zu nehmen. Es gibt sogar Apps, die entwickelt worden sind, wo Christen, die nicht sich für die Wahlen haben registrieren lassen, erfasst sind. Dann werden diese Adressen verteilt und sie bekommen persönliche Briefe von Christen, die ihre Nachbarn sind. Handgeschriebene Briefe, die sie bitten, doch an der Wahl teilzunehmen, weil es so entscheidend ist für die Möglichkeiten des Evangeliums in den USA. Und dann natürlich auf nationaler Ebene, wo große Kampagnen gefahren werden. Und dann kommen natürlich hinzu verschiedenste Allianzen, die auch wieder eher netzwerkartig strukturiert sind mit rechtskonservativen Kräften. Und das scheint in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr zu verschmelzen.
Bei Gruppierungen, bei denen es nicht darum geht, in der theologischen Auseinandersetzung Menschen zu überzeugen, spielt eine Besonderheit eine zentrale Rolle.
Die Führungsstrukturen, eben diese Apostel und Propheten, dahinter steckt eine ältere Theologie aus den 50er Jahren, der Latter Rain-Bewegung. Das war auch so ein geistlicher Aufbruch. Die Leute damals haben erwartet und das auch theologisch ausgeführt, dass Gott in der Endzeit, wenn das tausendjährige Reich wieder aufgerichtet werden soll, was vor der Wiederkunft Christi aufgerichtet werden soll, wenn das geschieht, wird vorher die Kirche erneuert werden. Es werden neue Apostel kommen, die von Gott eingesetzt sind, und neue Propheten. Und dann auch der fünffältige Dienst. Also diese Schlagworte kommen aus dieser Bewegung und die sind eingesickert in diese Kreise, die dann letztlich in der apostolisch-prophetischen Bewegung engagiert sind. Und das heißt, sie verstehen sich jetzt genau in diesem Sinn. Die Apostel sind nicht menschengemacht, sondern von Gott eingesetzt. Sie sind deshalb niemand außer Gott rechenschaftspflichtig und ihrem eigenen Peer-Group-Kreis. Und ähnlich ist es mit den Propheten. Und weil beide Gruppen sozusagen direkt von Gott autorisiert sind, was sich am äußeren Erfolg zeigt, dass eben Tausende von Menschen sagen, auf dich hören wir geistlich. Das ist also nicht Macht, sondern Überzeugung. Simpel gesagt wäre das Kriterium Erfolg. Wenn du Erfolg hast, dir viele Leute nachlaufen und du dich an diese Kreise andockst, wirst du als Prophet anerkannt oder eben als Apostel.
Prophet und Apostel sind ja zwar biblische Begriffe, und doch muten sie etwas eigenartig für heutige Ohren an, auch in christlichen Kreisen. Wie übersetzen diese Figuren das gute Ziel, Gemeinde zu bauen und Leben nach Gottes Willen zu gestalten, in das Streben nach Einfluss und Macht?
Ich denke, was noch theologisch wichtig ist, da gibt es eine spezielle Sicht der Berufung der Kirche Jesu. Ich habe schon gesagt, die theologische Darstellung ist so, der Mensch hat in der Schöpfung von Gott den Auftrag bekommen, diese Erde zu bebauen und zu bewahren, beziehungsweise zu herrschen. Dieser Auftrag, dieses Mandat, dieses Herrschaftsmandat ist durch den Fall, den Sündenfall verloren gegangen, wird aber, und das ist nun der spannende Punkt, in der Ekklesia, in der Kirche Jesu Christi wiederhergestellt. Und so ist es die Ekklesia, die als erneuerte Menschheit diesen Herrschaftsauftrag ausüben soll. Und das wird dann zum Beispiel mit diesem Begriff Ekklesia belegt, der eben aus dem Griechischen übernommen ist, die regierende Volksversammlung eines Volkes nennt. Wenn also Jesus seine Gemeinde in Matthäus 16 Ekklesia nennt, dann ist sie die regierende Volksversammlung für die Welt und muss deshalb die Welt gestalten, also die Berufung zum Herrschen. Und dann kommt dazu, und das finde ich eine sehr spannende Geschichte, die Theologie, die in weiten Kreisen vertreten wird, die über die USA hinausschauen, nämlich zu sagen, jede Nation hat eine eigene spirituelle Berufung. Und sozusagen das Evangelium Jesu muss in jeder Nation in spezifischer Weise Ausdruck gewinnen. Aber es gewinnt eben Ausdruck, wenn die Kirche dort herrscht. Und das heißt, diese Netzwerke sind schon längst international vernetzt. Am stärksten ist ihr Einfluss in Südamerika, aber auch sehr stark in Afrika und teilweise auch in Asien, wo diese Theologie eingesickert ist. In Südamerika ist sie die bestimmende Theologie wohl geworden in den evangelikalen Kreisen. Und dort läuft dann vieles genau in diese Richtung. Wir müssen unsere Nation übernehmen. Wir brauchen christliche Gesetzgebung. Und zunehmend, zumindest in Südamerika, ist es so, dass auch politische Führer sich dem anpassen und es ausnützen.
Und die Politik, Politiker, was haben Sie davon, sich mit den apostolisch-prophetischen Gruppierungen zusammenzutun?
Also mir scheint das eine Symbiose zu sein. Es gibt sicher auch andere, die blinde Trump-Anhänger sind, aber mir scheint in dieser apostolisch-prophetischen Bewegung ist doch stärker eine differenzierte Sicht auf Trump da, insofern als zumindest die Paula White Kane, seine persönliche Pastorin, die er schon seit 2001 hat, gesagt hat, Gott hat mir den Auftrag gegeben, Donald Trump mit der Botschaft des Evangeliums zu konfrontieren. Das ist mein Auftrag und daran arbeite ich. Also sie nimmt sehr wohl wahr, ich weiß nicht, wie es heute ist, Trump ist noch kein richtiger Christ. Aber wir arbeiten dran. Natürlich profitieren die christlichen Bewegungen von der Gesellschaftspolitik, die Trump 1:1 übernimmt, in vielen Fällen, außer wenn es eine Wahl gefährdet. So hat er den Rückzieher bei der Abtreibungsdebatte gemacht, so schleichend sich wieder hinausbegeben, nachdem er das ursprünglich sehr stark propagiert hatte. Da gibt es eine Rede von ihm im Wahlkampf an einer Universität, wo er gesagt hat, wenn ihr für mich seid, Christianity will then have power. Und das ist passiert. Seine Gesellschaftspolitik wird in vielen von christlichen Personen wesentlich geformt. Umgekehrt aber profitiert Donald Trump davon, dass die Christen ihm ein Wählerreservoir erschließen, das eigentlich hätte kritisch sein müssen, aufgrund seines persönlichen Lebenswandels. Extrem kritisch sein hätte müssen. Und das hat sich komplett gedreht. Und dazu kommt, dass diese Kreise extrem aktivistisch sind. Also bis zum Anschlag mobilisieren. Da kommen die wesentlichen Prozente, die ihm sonst fehlen würden, zustande.
Wir können festhalten, in Amerika gibt es Gruppierungen, die aufgrund ihrer Theologie, ihrer Führungsstrukturen und Anhänger und aufgrund ihres großen Machtstrebens Teil einer Symbiose mit rechtskonservativen und rechtsradikalen politischen Gruppen sind.
Kommen wir zum zweiten Teil der Folge, zu Deutschland. Auch hier gibt es viele christliche Gruppen, häufig auch die, in denen wir beide uns durchaus zu Hause fühlen, die sich auch als evangelikal bezeichnen würden oder zumindest von anderen so bezeichnet werden. Was ist der Unterschied zu Deutschland? Warum stehen wir nicht an der gleichen Stelle?
Also ich sehe die Situation in Deutschland sehr viel differenzierter. Zum einen haben wir diese kulturelle Tradition nicht, die erwählte Nation, die christlich-geistlich erwählte Nation zum Licht für die Welt. Dann haben wir natürlich in vielen Kreisen doch mindestens 1500 Jahre Kirchengeschichte in den Knochen mit den negativen Erfahrungen. Von daher sollten wir eigentlich resistenter sein. Es gibt aber eine Schiene, über die diese Einflüsse sehr leicht nach Deutschland oder überhaupt Europa kommen könnten, und das ist die Worship-Szene. Weil die Worship-Szene ist unglaublich groß, sie ist dynamisch, sie ist international und sie wird von amerikanischen Worship-Gruppen dominiert. Und eine ganze Reihe dieser Gruppen zählen zum Umfeld dieser apostolisch-prophetischen Bewegung. Und das ist das, was man beobachten kann, was man beispielsweise bei Charlie Kirks Gedenkfeier beobachten konnte, wenn man die ganzen 7 Stunden angeschaut hat, nicht nur die Reden. Am Anfang gab es 2 Stunden reinen Lobpreisgottesdienst. Und Freunde von mir, die da zugeschaltet hatten, die an sich gemäßigt Trump-kritisch sind, sagen wir es mal so, haben gesagt, das war ja wunderbar. Ich weiß gar nicht, was da problematisch sein soll. Weil es eine authentische Anbetung war. Soweit man das irgendwie von außen sagen kann. Man spürt schon, ob jemand das professionell macht, als professionelle Band, oder ob jemand anbetet. Und dieser Unterschied war zu spüren. Da waren einige, die angebetet haben. Und das ist die große Welle. In der Anbetung öffnest du dich. Du öffnest dich für Gott, du öffnest dich für die Begegnung mit ihm. Zensurmechanismen treten in den Hintergrund. Müssen sie auch. Wenn du jemand begegnen willst, kannst du nicht mit dem Zensurfilter auf jemanden zugehen. Das gilt genauso für eine Gottesbegegnung. Wenn dann aber dieses Worship integriert wird in eine politische Botschaft, die ja nicht primär politisch ist, sondern primär spirituell ist, nach dem Motto, wir sehnen uns alle danach, dass Gottes Maßstäbe in dieser Welt wieder leuchten, dass die Welt wieder heil wird, dass das Kaputte geheilt wird. Und in dem Kontext, wenn dir dann jemand sagt, da gibt es diese Bewegung, wo der Segen Gottes drauf liegt, dann nimmst du das erstmal unkritisch auf. Zumindest, wenn du keine weiteren Informationen hast. Da sehe ich eine potenzielle Gefahr. Hängt natürlich sehr stark an den Leuten, die das in Deutschland sozusagen in der Hand haben, ob die da in der Lage sind zu differenzieren, das Gute zu nehmen und das Schlechte auszusortieren.
Das ist der Knackpunkt. Vieles an dieser Bewegung wirkt vertraut, manchmal fast schon sympathisch. Ich sehe da ein echtes Dilemma. Einerseits spricht uns die Art, wie dort über den Glauben oder die Bibel geredet wird, unmittelbar an. Es fühlt sich richtig an. Die Apologetik ist nachvollziehbar. Und gleichzeitig kippt die Stimmung sofort, wenn diese geistliche Sprache plötzlich in einen harten christlichen Nationalismus übergeht. Wie behalten wir das Gute und sortieren das Schlechte aus?
Da bleibt es uns nicht erspart, Theologie zu treiben. Was ich vorhin erwähnt habe, diese Politisierung hängt mit einem ungebrochenen Hochhalten des Alten Testaments zusammen, unter Umgehung von Jesus. Das muss man tatsächlich so sagen. Ich würde sagen, der Prüfstein und die Richtschnur wäre der Jesus der Evangelien. Nicht ein imaginierter, wiederkommender Jesus, der jetzt schon seine Gemeinde dazu auffordert, das Reich Gottes aufzurichten, sondern der Jesus der Evangelien, der gesagt hat, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und es sagt er in Auseinandersetzung mit einem politischen Machthaber. Das, denke ich, ist ein zentraler Prüfstein. Und dann natürlich die Ethik Jesu, die in der Bergpredigt vielleicht am radikalsten zusammengefasst ist. Das geht nun mit diesen Ausprägungen des christlichen Nationalismus, der auf Dominion, auf Herrschaft hin abzielt, nicht zusammen.
Sondern die äußert sich in?
Liebet eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen, dient ihnen. Die Veränderung, die das Christentum in den ersten Jahrhunderten in der antiken Welt bewirkt hat, war aus einer Position der politischen Ohnmacht heraus. Und das scheint der authentische Weg zu sein. Erst etwa um 380, 400 nach Christus ist das Christentum zur Staatsreligion geworden und spätestens ab diesem Zeitpunkt kommt die Allianz mit der Macht. Mit all den negativen Auswirkungen, die wir kennen in der Kirchengeschichte, auch mit manchem Guten sicherlich. Und das scheint mir, wird in der amerikanischen Szene überhaupt nicht reflektiert. Dass wir diese Bewegung schon einmal hatten, Christen gestalten von oben her die Gesellschaft über Machthaber, die hoffentlich Christen sind, aber Hauptsache sie vertreten die Werte des Reiches Gottes. Das war ja alles da. Diese Reflexion fehlt.
Dass das da war und dass es nicht besser war als heute?
Es ist immer schwierig, unterschiedliche Epochen miteinander zu vergleichen. Wenn man versucht, den Maßstab des Evangeliums anzulegen, ist sicher vieles Positive passiert. Simple Geschichte wie die Sonntagsheiligung, dass jeder siebte Tag frei ist in der Gesellschaft, dass die Brandmarkung von Sklaven verboten worden ist, aber eben auch die spezifischen Versuchungen der Macht, die dann eben sichtbar geworden sind. Mit Gewalt die Menschen in die Kirche zu drücken beispielsweise oder anders glaubende Christen zu verfolgen.
Jetzt nochmal ganz provokant nachgefragt. Muss man unsere europäische Haltung in der Auseinandersetzung mit politischer Macht nicht als ein bisschen feige bezeichnen? Sobald jemand mal wirklich ernst macht und christliche Werte konsequent in der Gesellschaft umsetzen will, bekommen wir kalte Füße. Hilf uns nochmal, warum können wir als Christen unmöglich gegen den Pluralismus sein?
Den Pluralismus dürfen wir deshalb nicht angreifen, weil der Weg Jesu, der ist der Herzensüberzeugung. Und das heißt, umgekehrt hat jeder Mensch von Gott her und es auch von Jesus her die Freiheit und muss sie haben, sich zu entscheiden, welche Welt sich der vertreten will. Und zumindest die Demokratie, wie wir sie kennen, fußt im Wesentlichen auf grundlegenden christlichen Prinzipien. Zum Engagement würde ich sagen, natürlich sind Christen wie alle Bürger einer Demokratie aufgerufen, sich zu engagieren, sich politisch zu engagieren für ihre Überzeugungen. Aber wie alle anderen auch auf dem Weg der Überzeugung, auf dem Weg der Basisarbeit, auf dem Weg spezifisch vom Evangelium her des Dienens. Und das ist in politischen Kreisen auch erstaunlich, wenn man da sich ein bisschen umschaut. Menschen in Machtpositionen, Menschen in Verantwortungspositionen werden am ehesten überzeugt durch andere, die ihnen selbstlos dienen. Also da gäbe es eine ganze Menge Beispiele im Zug der Gebetsfrühstücksbewegung weltweit, die es auch in Deutschland gibt, wo viele selbst Menschen islamischen Glaubens von solchen Christen zutiefst angesprochen sind, überzeugt werden. Das ist ohne jede Macht, sondern es ist der reine Dienst. Da ist ein sehr verheißungsvoller Weg, aber es ist auch der schwierigere Weg, weil natürlich das jederzeit unterdrückt werden kann.
Bleibt die Frage nach dem Export. Schwappt diese Welle gerade zu uns rüber? Wie real ist die Gefahr, dass diese Ideologien auch in der deutschen Kirchenlandschaft andocken?
Ich weiß nicht, ob man Angst haben muss, aber man sollte schon sehr genau hinschauen, weil, wie gesagt, diese Verknüpfung von echter, soweit man das beurteilen kann, Spiritualität und politischer Botschaft klingt sich bei uns ein in eine Sehnsucht nach tieferer Spiritualität. Und wenn dann biblisch argumentiert wird, Gott will, dass die Gesellschaft nach christlichen Prinzipien gestaltet wird und dafür beruft er Politiker und die müssen wir wählen, dann kann dieser Schritt sehr schnell erfolgen. Er wird vermutlich nicht bei klassisch reflektierten Theologen so stark erfolgen, aber er kann an der Basis erfolgen. Es kommt noch etwas hinzu, wo ich nicht weiß, wie ich mich dazu positionieren soll. Sage ich ganz ehrlich, es gibt ja auch in Deutschland seit einigen Jahren ein Reden vom apostolischen und prophetischen Dienst. Es gibt da auch immer wieder Konferenzen dazu. Das ist aber, soweit ich sehe, noch etwas komplett anderes als in den USA. Was da unter apostolisch verstanden wird bei uns, sind initiative Menschen, die einen großen Blick haben, die Neues aufbauen, die Bahn brechen in neue Gebiete hinein, die zugleich eine große Reife und Weite haben und andere sozusagen begleiten und anleiten, aber die nicht sich sozusagen als Gesalbte Gottes für diese Zeit verstehen. Und ähnlich gibt es auch prophetische Gruppen und Bewegungen, die aber sehr, sehr unterschiedlich sind. An der Basis allerdings übers Internet findest du endlose Propheten und Prophetien, die zum Teil höchst banal sind, grauenhaft sind, der Selbstdarstellung der Personen dienen. Aber es wird sozusagen in diesem Paket, hier ist ein geistlicher Aufbruch, wird es oft gekauft.
Welche Sehnsucht wird da angesprochen, glaubst du?
Da wird die Sehnsucht angesprochen, direkt Gott, direkt Jesus zu erleben, ihm zu begegnen, von ihm her zu hören. Und das hat eine tiefe psychologische Seite, die sehr wichtig ist, nämlich dieses Zuhause-Sein, dieses Angenommen-Sein von dem, der Himmel und Erde gemacht hat, der mein Leben in der Hand hält, in all den Fairnessen, in all den Gefahren dieser Welt, die ja zunehmend chaotischer wird. Und es bedient ein Bedürfnis nach Orientierung, nach Richtung. Wo geht's denn hin in diesem Chaos?
Jetzt haben wir lange darüber geredet, was das Problematische an diesen Bewegungen ist. Ich denke, die Fehlschlüsse, die in dieser Theologie tief verankert liegen, sind sehr deutlich geworden. An der Basis treffen diese Ideen trotzdem auf Resonanz.
Aber es gilt genau hinzuschauen. Die Nuancen in dieser Bewegung sind durchaus relevant. Das führt uns direkt zu einer aktuellen Dissertation von Dr. Maria Hinzenkamp, die im Jahr 2024 erschienen ist. Die Dissertation heißt »Visionen eines neuen Christentums. Neue Entwicklungen pfingstlich-charismatischer Netzwerke«. Darin analysiert Hinzenkamp die apostolisch-prophetischen Bewegungen in den USA und zieht eine gewagte Parallele zu Deutschland. Wie siehst du das, Manfred?
Die Autorin ist Maria Hinzenkamp, damals noch Vikarin, inzwischen Pfarrerin in der Westfälischen Landeskirche. Und die hat auf 500 Seiten in ihrer Dissertation genau diesen Schritt gemacht. Sie analysiert zunächst die amerikanische Situation. Und dann hat sie sich in ganz viele deutsche Netzwerke, die es ja gibt, wo die verschiedensten Gruppenwerke, sei es konfessionell, sei es interkonfessionell, sich miteinander vernetzen, eingeklinkt, viele Veranstaltungen besucht, mit vielen Leuten gesprochen, auch viel Material bekommen. Und dann analysiert sie das mit dieser amerikanischen Brille und sagt, schau an, die deutschen Netzwerke haben als theologischen Rahmen Reich Gottes. Sie haben Jüngerschaft, sie haben Einheit, sie haben Gebet und sie haben Mission. Das sind doch genau die gleichen Bereiche, die wir in den USA haben. Und über diese Gleichschaltung erweckt sie bewusst oder unbewusst, vielleicht teilweise beides, den Eindruck, diese Netzwerke sind zwar hochattraktiv, weil sie dem Zeitgeist zu 100% entsprechen, modern sind, aber sie sind auch potenziell demokratiegefährdend.
Und da würdest du sagen, das sind sie nicht?
Das sind sie nicht, definitiv nicht. Also die Netzwerke, die ich kenne, denen ich zugange bin, sind es definitiv nicht.
Weil sie eben nicht nach der politischen Machtergreifung streben.
Genau, sondern weil sie diesen Servanthood-Ansatz, diesen Ansatz des Dienens leben. Frau Hinzenkamp hat dann, wie gesagt, verschiedenste Bewegungen untersucht, so weit auseinander wie eine katholische Bewegung, Chemin Neuf und die Gebetshausbewegung und dann auch CVJMs und Evangelische Allianz und was nur denkbar ist. Und sie rührt das alles zusammen unter dem Vorzeichen, die sprechen ja alle wechselseitig auf ihren gegenseitigen Konferenzen und treffen sich. Und da hat zwar jeder sozusagen theoretisch noch ein bisschen eine eigene Theologie, aber in der Praxis übernehmen sie das Gesamtmuster und wirken in diesem Sinne. Das ist weitestgehend unzutreffend, wenn es auch sicherlich die eine oder andere Gruppe in Deutschland geben mag, die Amerika-affin ist, auch in dieser Theologie. Aber das sind minimal und sie haben bisher jedenfalls keinen großen Einfluss, soweit ich das wahrnehmen kann.
Regt in dieser Doktorarbeit trotzdem irgendetwas zu Selbstkritik an? Müssen deutsche Christen sich dadurch warnen lassen?
Ja, natürlich. Also grundsätzlich diese Analyse der USA, wobei auch die natürlich primär negativ ist. Ich schätze eine Arbeit dann höher ein, wenn sie auch sozusagen positive Seiten entdeckt oder zumindest plausibel machen kann, warum bestimmte Entwicklungen überhaupt kommen. Ich finde, das Positive an dieser Arbeit ist ein Warnschuss. Es war eines von zwei Werken, das mich auch aufgerüttelt hat, hier aktiv zu werden. Sonst hätte ich mir gedacht, das sollen die Leute in den Netzwerken machen, die dann in Schaltstellen sitzen.
Wird denn Hinzenkamps Kritik in den entsprechenden Netzwerken und Organisationen, Bewegungen wahrgenommen?
Ja, also zumindest in einigen, die unter anderem jetzt diesen Tag, den 7. Mai in Nürnberg, veranstalten.
Hier ein kurzer Einschub zu zwei Veranstaltungen zu diesem Thema. Am 7. Mai wird es einen Seminartag in Nürnberg zu ziemlich genau diesem Thema geben. Verantwortliche in Gemeinden treffen sich und reden über das Verhältnis vom Reich Gottes und politischer Macht. Zu den Veranstaltern gehören unter anderem die Evangelische Allianz Deutschland und das Miteinander für Europa.
Und in der OJC wird es demnächst auch etwas geben, nämlich unseren jährlichen Tag der Offensive. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Manfred Schmidt selbst wird auch da sein und einen Workshop zu genau diesem Thema halten. Einen Link mit allen Infos findest du in der Beschreibung.
Die Antwort ist, dass die Darstellungen falsch sind, weitestgehend, dass eine Gleichsetzung vollzogen wird, die nicht korrekt ist, die sozusagen sich nie darum gekümmert hat, wie die einzelnen Werke, Bewegungen ihren Standpunkt definieren, auch ihren politischen Standpunkt, all das kommt nicht vor. Und es ist wichtig, nachdem nun die Medien, die öffentlich-rechtlichen Medien vor allem hier inzwischen auf diesen Zug aufgesprungen sind, dass wir als Christen da sehr klar sprachfähig werden. Sagen, was ist unsere Position, wenn es um Dinge geht wie Reich Gottes oder Einheit der Christen oder Evangelisation, dass wir sprachfähig sind, sagen, das ist unsere Position, die müsst ihr nicht mögen, aber wir sind jedenfalls nicht die Seven Mountains Mandate-Krieger hier in Deutschland und Europa.
Was heißt, dass die Öffentlich-Rechtlichen da drauf gesprungen sind?
Es gibt in letzter Zeit eine Menge Features, also vor allem ARD, zum Teil ZDF auch, die einzelne christliche Bewegungen oder mehrere zusammenfassend betrachten unter diesem Aspekt, dass sie hier ganz viele Jugendliche mobilisieren, motivieren und dann aber zunehmend diese amerikanische Brille aufgesetzt wird und immer quergeschnitten wird nach dem Motto, wir wissen ja, wie das in den USA läuft und hier haben wir ähnliche Tendenzen. Also es geht über die normale evangelikalen Kritik hinaus, die auf die Werte abzielt, die Evangelikale klassischerweise vertreten, sondern es geht jetzt auch in diese Connection mit den USA hinein.
Da frage ich mich, welche Wirkungen solche Zuschreibungen in der evangelikalen Szene in Deutschland haben.
Weiterer Frust, Ärger. Möglicherweise radikalisieren sich einige Gruppierungen dann. Wir erleben ja genau das, was auch die Amerikaner erleben. Wir werden von einem sogenannten kulturellen Mainstream sozusagen auf den Scheiterhaufen gezerrt und angezündet. Und wenn ihr das macht, dann holen wir zum Gegenschlag aus. Das wäre eine durchaus menschliche Reaktion, allerdings nicht unbedingt eine im Sinne Jesu.
Es gibt also sehr berechtigte Kritik an evangelikalen Netzwerken, an ihrer Theologie, an ihrer Machtversessenheit. Aber es gibt auch Kritik an der Kritik, insbesondere wenn sie inhaltlich ungerechtfertigt auf Deutschland übertragen wird. Viele Christen sind genau wegen solcher Zuschreibungen und Unterstellungen eher unpolitisch. Welche Konsequenzen müssen diese Erkenntnisse für unser politisches Engagement haben?
Ich weiß nicht, ob es einen Modus gibt. Also was ich beobachte, ist, in den letzten Jahren ist im gesellschaftlich-geistigen Raum irgendwie wie ein Deckel weggesprengt worden. Das hat mit vielen Entwicklungen zu tun, auch wenn das von den Mainstream-Medien, sagen wir besser so, immer noch heftig sanktioniert wird. Aber du kannst heute anders denken. Es gibt heute junge Leute, und das ist im englischsprachigen Raum noch viel stärker, die sagen, diese postliberale Weltanschauung hilft nicht, um das Leben zu bewältigen. Wir müssen uns an anderen Werten orientieren. Und sie fangen an, nachzugraben bei den alten Philosophen, bei Aristoteles, manche auch bei Platon. Und viele fangen auch an, im christlichen Erbe wieder nachzuforschen. Das ist nun machbar, gerade unter jungen Leuten, die zum Teil zumindest nicht mehr unter dieser Glocke leben, was geht und was nicht geht. Und insofern würde ich sagen, da kann es viele Formen politischen Engagements geben. Es werden aber wahrscheinlich neue Formen sein. Aber ich schätze, da ist vieles heute möglich, was vor 20 Jahren nicht möglich war. andere Formen vielleicht Politik zu treiben, andere Formen Einfluss zu gewinnen, andere Formen Menschen zu gewinnen. Und da setze ich meine Hoffnung drauf, auch wenn bei uns noch nicht viel sichtbar ist.
Im OJC-Magazin Salzkorn hast du im Herbst 2025 mit Johannes Hartl den Text Herrschaftszeiten veröffentlicht. Unter der Folge ist er verlinkt. Unter 6 Überschriften entwerft ihr ein Leitbild für ein Verständnis vom Reich Gottes, wie es eurer Ansicht nach aussehen müsste. Worum geht es euch da?
Also es geht um diesen großen Begriff Reich Gottes, der im sozusagen dynamischeren christlichen Gruppen in Deutschland ja auch schon seit vielen Jahren die Fahne ist, unter der vieles sich sammeln kann, was sonst unterschiedliche Theologien hat. Und dieser Begriff, wir versuchen den vom neutestamentlichen Hintergrund herzufüllen. Das ist ganz kurz gesagt ein Statement auf 1,5 Seiten. Und gehen anhand dieser 5 Punkte, die Maria Hinzenkamp da identifiziert, also einmal Reich Gottes selber, dann Jüngerschaft, Mission, Einheit und Gebet durch und versuchen in knappen Sätzen herauszuarbeiten, was sind die neutestamentlichen Sichtweisen dazu. Es ist gedacht als Angebot für Gruppen, die sagen, wir haben diese Reich Gottes Theologie, wir ticken da ungefähr so, dass sie einfach dieses Statement, wenn sie wollen, selber auf die Webseite nehmen, damit, wenn Anfragen von außen kommen, sie sagen können, hier, das ist so in etwa, was wir glauben.
Du bist tief in diese Materie eingetaucht. Wie blickst du inzwischen in die Zukunft? Können wir hoffen, dass sich bei uns nicht die gleichen Kräfte durchsetzen wie in den USA?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich denke, es scheint ja so, dass es in Europa auch wieder verschiedene Aufbruchsbewegungen gibt, die jetzt nicht aus diesem Eck kommen. Und das wäre eigentlich meine Hoffnung, wenn es die gibt, dann ist die Chance, dass sie so einem ungesunden politisch-nationalistischen Aufbruch das Wasser abgraben. Generell sind unsere Voraussetzungen andere. Man steckt nicht drin, man weiß es letztlich nicht. Es kann ja auch sein, dass das staatliche System so heftig reagiert gegen Christen, nicht nur sozusagen intellektuell und philosophisch, sondern auch per Gesetz, dass dann sozusagen der Druck höher wird und dann wäre wieder das Thema offener. Also ich halte es für ziemlich offen. Aber die Hoffnung ist tatsächlich, dass wir deutlich weniger anfällig sind für diesen Virus. Aber mir geht es um die junge Generation und da gibt es ein offenes Tor über diese ganze Worship-Kultur, die ich an sich sehr schätze, weil sie wirklich zur tiefen Veränderung beitragen kann, weil sie tatsächlich jungen Menschen eine Gottesbegegnung ermöglicht und damit ermöglicht, ihr Leben sozusagen unter die Herrschaft Christi zu stellen. Ich rede jetzt sehr fromm. Also da setze ich viel Hoffnung drauf, aber eben da fehlt die Balance, die das Ganze sieht.
Zum Schluss muss ich dann schon nochmal fragen, was kann ich als junger Politikwissenschaftsstudent tun? Ich will mich ja politisch einbringen, aber eben ohne vergeistlichte Machtpolitik. Welchen Rat gibst du jemandem wie mir?
Also mein erster Rat wäre, suche Gleichaltrige, die schon engagiert sind und guck bei denen. Also die haben wiederum Netzwerke, aber ich würde so rangehen. Ich würde nicht gucken, geh an eine Institution wie eine Partei oder so, weil du da erstmal in die Mühle reinkommst. Und die Parteien ändern sich nicht schnell genug für eine sich ändernde Welt, aus meiner Sicht. Deshalb würde ich sagen, Grassroot, und da gibt es ja die einen oder anderen Anlaufstellen und dann schau von da weiter.
Und in welcher Herzenseinstellung?
Ich weiß nicht, wie es Luther formuliert hat, Gott über alles zu lieben, zu fürchten und ihn zu ehren. Ich würde statt Gott sagen Jesus, um diese personale Komponente stärker reinzuholen, die wichtig ist. Aber ja, das würde ich sagen, das ist die Haltung. Und den Mut zu agieren, auch wenn man noch nicht den Überblick hat.
Für uns beide ist bei diesem Gespräch klar geworden, politische Tendenzen unter evangelikalen Christen in den USA können gefährlich sein und vielleicht sogar für uns in Deutschland. Sie sind antiliberal, nationalistisch und theologisch oft hanebüchen.
Aber die Evangelikalen sind nicht alle gleich. Und fromme Gruppierungen und Netzwerke in Deutschland pauschal in Sippenhaft zu nehmen, hilft auch nicht zur Lösung des Problems. Wer sich zu diesen Netzwerken zählt, muss dazu sprachfähig werden. Am besten so sprachfähig wie Manfred Schmidt. Vielen Dank für diesen Input.
Wenn du keine weiteren Folgen verpassen willst, dann abonniere gerne diesen Podcast. Infos zu unseren Magazinen und allen redaktionellen Inhalten der OJC findest du unter dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Folge.